Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Malte Hennig. Schönen guten Tag. Der umstrittene Ostseetunnel zwischen Deutschland und Dänemark, der Fehmarn-Belt-Tunnel, darf gebaut werden. Das hat vor knapp einer Stunde das Bundesverwaltungsgericht verkündet. Wir sprechen darüber mit unserem Landeskorrespondenten. Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Angriff auf zwei Männer Anfang Oktober in Dresden wird ein weiteres mögliches Tatmotiv bekannt: Homophobie. Und in Rheinland-Pfalz beginnen überschuldete Kommunen eine Online-Petition, um von der Landesregierung mehr finanzielle Unterstützung zu erhalten. Das ist Deutschland heute in den kommenden 20 Minuten. Blau angestrichene Holzlatten zusammengenagelt zu einem X. Solche Schilder stehen auf der Insel Fehmarn in Vorgärten und kleben hinter Autoscheiben. Sie sind ein Zeichen des Protests gegen den geplanten Tunnel, der zwischen Deutschland und Dänemark gebaut werden soll. Züge und Autos sollen durch den Tunnel schneller als bisher mit der Fähre über bzw. durch die Ostsee gelangen. Aber gegen den Bau gibt es breiten Widerstand. Ein Aktionsbündnis, der Naturschutzbund NABU, Fährunternehmen, die Stadt Fehmarn und ein Landwirt haben gegen das Projekt geklagt. Heute hat das Bundesverwaltungsgericht diese Klagen allerdings abgewiesen. Unser Landeskorrespondent für Schleswig-Holstein, Johannes Kulms. Wie hat das Gericht seine Entscheidung begründet?
Ja, Herr Hennig, ich würde sagen, in einem Satz zusammengefasst, der Vorsitzende Richter Herr Bier hat hervorgehoben, dass die schleswig-holsteinischen Planungsbehörden einfach sauber gearbeitet haben. Und ich würde sagen, die Art und Weise, wie es dann auch vorgetragen wurde, wie er dann auch wirklich die ganzen Punkte nacheinander zerpflückt hat, die die Gegner des Projektes hervorgebracht haben, das war schon überraschend, weil es hatte ja eigentlich bis heute Mittag niemand wirklich damit gerechnet, dass das Gericht in Leipzig das ganze Projekt kippen wird. Aber selbst die Befürworter von dem Projekt waren ja davon ausgegangen, zum Beispiel der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Bernd Buchholz, dass man noch Hausaufgaben bekommen wird von den Richtern, dass man also hier und da noch nachbessern muss. Und das hat mich auch eben überrascht bei der Urteilsverkündung. Ich bin nicht in Leipzig, ich habe das im Livestream am Rechner gesehen, aber dass eigentlich alle Punkte da wirklich entkräftet worden sind und es wurde eigentlich auch nochmal durchexerziert, was wirklich da alles auf den Tisch kommt mit dem Projekt, was geplant ist, aber auch die ganzen Einwände, dass die so eigentlich nicht, wie soll man sagen, standhalten, dass die Kläger da eben nicht mehr durchkommen. Also ich nenne mal ein paar Beispiele. Der NABU hat ja zum Beispiel darauf hingewiesen, da sind viele Schweinswale im Fehmarnbelt in dieser Ostseeenge, die seien gefährdet. Oder es würden zu viele Sedimente aufgewirbelt, wenn da eben über Jahre lang so eine Tunnelrinne ausgebuddelt wird, um da Elemente drin zu versenken. Das sei viel zu gefährlich. Es gäbe auch den Schiffsverkehr, weil das eben eine enge, viel genutzte Wasserstraße ist. Das alles hat das Gericht zurückgewiesen und hat gesagt, nee, die Planungsbehörden haben ihre Arbeit gemacht und wir können da keine großen Fehler erkennen.
Sie haben es eben erwähnt, dass selbst die Befürworter teilweise nicht damit gerechnet haben, dass das Gericht heute so urteilt. Was heißt das denn jetzt für den Bau konkret? Gehen die Bauarbeiten jetzt sofort los?
Also tatsächlich ist es so, dass auf dänischer Seite schon seit Monaten die Vorbereitungen laufen und da wird auch schon gebaut, allerdings noch nicht der Tunnel selber, sondern die Vorbereitung sozusagen des Projektes. Ich war da auch im Sommer, das heißt, da kann man schon wirklich sehen, da wird zum Beispiel ein Arbeitshafen eingerichtet, da wird eine Mole gebaut, also so eine Art Wall im Wasser, der dann eben Schutz gibt. Und an Land wird auch eben schon sehr stark vorbereitet der Bau von dieser riesigen Fabrik, wo dann eben diese gigantischen Tunnelelemente gefertigt werden. Das sind ja 200 Meter lange Teile, über 200 Meter lange Beton. Teile, die werden an Land gefertigt in Dänemark und werden später rausgezogen mit einem Schlepper und dann in der Ostsee eben nacheinander versenkt. Auf deutscher Seite hat man eben halt noch gar nichts bisher gesehen und deswegen werden, glaube ich, auch die Dänen heute so aufatmen, weil man eben weiß, in Dänemark hat man seit 2015 schon Baurecht und in Deutschland eben seit heute auch. Und ich denke, in Deutschland kann es dann, ich muss jetzt gestehen, ich weiß gar nicht das genaue Jahr, weil man wird von dänischer Seite anfangen, aber es ist auf jeden Fall jetzt die letzte juristische Hürde ausgeräumt, sagen wir mal so, mit dieser heutigen Entscheidung in Leipzig.
Gibt es denn schon Reaktionen auf das Urteil, also von Befürwortern oder von Gegnern des Projekts?
Nee, habe ich jetzt noch nicht von Gegnern vernommen, aber wir sind jetzt auch ganz frisch wirklich nach der Verkündung, die ist ja vor einer halben Stunde erst zu Ende gegangen. Es gibt schon eine erste Stellungnahme von der Kanzlei, von den Anwälten, die eben den Vorhabenträger, also das dänische Unternehmen, Staatsunternehmen Fehmarn A/S vertreten, die natürlich sinngemäß nochmal wiederholen, dass man eben sorgfältig gearbeitet habe mit dem ganzen Team, dass man weiß, was das für ein aufwendiges Projekt ist. Die sehen sich natürlich bestätigt. Ich rechne mal damit, dass jetzt natürlich die Gegnerinnen und Gegner nicht von heute auf morgen ihren Protest komplett einstellen werden. Aber sicher ist natürlich, dass man sehr viel Hoffnung gesetzt hat eben auf dieses Verfahren in Leipzig, dass man eben gesagt hat, die Richter könnten hier und da was korrigieren. Und wenn sie das tun, dann wäre das für uns schon ein Sieg. Das hat zum Beispiel gestern mir auch nochmal der NABU-Experte Malte Siegert am Telefon deutlich gemacht. Aber ich muss wirklich sagen, so nach dem, was man eben in der Urteilsverkündung gehört hat, ist da einfach sehr wenig geblieben. Ich sage jetzt nicht, das war alles für die Katz aus Sicht der Gegner. Ein Erfolg könnte zum Beispiel sein, dass der Vorhabenträger Fehmarn HS gesagt hat, wenn künftig zum Beispiel Weltkriegsmunition entschärft wird auf dem Grund des Fehmarnbelts, da gibt es immer noch viele Altlasten, dann wird man Blasenschleier einsetzen, um eben die Schweinswale besser zu schützen. Das kostet sehr viel Geld und das ist sicherlich auch ein Erfolg, den sich die Umweltschützer so auf ihre Kappe schreiben können. Aber insgesamt denke ich, ist man hinter den Erwartungen zurückgeblieben aus Sicht der Gegner.
Und Sie begleiten das jetzt ja schon ein bisschen länger. Können Sie sich vorstellen, dass die Gegner auch nochmal klagen werden? Oder hat das Gericht jetzt praktisch gesagt, keine Klagen weiter zugelassen?
Naja, wir sind jetzt auf der Ebene des Bundesverwaltungsgerichtes. Ich bin kein Jurist, aber da sehen wir schon, wir sind eigentlich auf dem ganz oberen Weg angekommen. Ich meine, dass es durchaus noch einzelne Sachen gibt, die juristisch geprüft werden, aber das ganz große Ding, juristisch ist es jetzt durch, würde ich sagen, mit dem heutigen Tag. Aber es gibt natürlich trotzdem noch weitere Aspekte im Zusammenhang mit dem Projekt, die geprüft werden, auch auf europäischer Ebene, zum Beispiel die Finanzierung und so. Damit hat sich heute das Gericht in Leipzig nicht befasst. Aber ja, die große Hürde, vor allem aus dänischer Sicht, in Deutschland ist jetzt ausgeräumt und deswegen würde ich sagen, aufatmen in Kopenhagen.
Unser Landeskorrespondent für Schleswig-Holstein, Johannes Kulms. Vielen Dank. Anfang Oktober wurden in Dresden zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen mit einem Messer attackiert. Einer der beiden ist durch den Angriff gestorben. Zwei Wochen später nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest, einen 20-jährigen Mann, der als radikaler Islamist gilt und wenige Tage vor seiner mutmaßlichen Tat aus dem Gefängnis entlassen wurde. Die Ermittlungsbehörden gehen von einem islamistischen Motiv aus. Aktivistinnen und Aktivisten machten am Wochenende in Dresden noch auf ein anderes mögliches Tatmotiv aufmerksam. Homophobie. Der mutmaßliche Täter könnte die beiden Männer angegriffen haben, weil sie sich lieben. Aus Dresden berichtet unser Landeskorrespondent Alexander Moritz.
Die Straßenecke an der Schlossstraße liegt mitten in der Dresdner Innenstadt, zwischen Kulturpalast und Residenzschloss. An dem Ort, wo vor gut einem Monat ein schwules Paar angegriffen und einer der beiden Männer getötet wurde, erinnern Blumenkränze und Kerzen an die Opfer. Inzwischen hat jemand dort auch eine Regenbogenfahne befestigt. Am Sonntag hatten die OrganisatorInnen des Dresdner Christopher Street Day zu einer Mahnwache aufgerufen. Mehrere hundert Menschen versammelten sich schweigend mit Kerzen und Corona-Abstand.
Auch wenn wir noch zu wenig über die Hintergründe dieser Tat wissen, so zeigt sie eines doch auf schmerzhafte Weise sehr deutlich. Homo- und Transfeindlichkeit kann töten.
Roland Zenker ist Vorsitzender des Dresdner Christopher Street Day Vereins. In einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin und den Bundespräsidenten fordert er mehr Aufmerksamkeit für die Tat.
Wenn wir uns das vorstellen würden, es wäre eine schwarze Person, wenn man halt sieht, dass er schwarz ist, ja, dann wäre ja der Aufschrei auch da und da würde ja auch gesagt werden, okay, wir müssen in die Richtung ermitteln. Wir wollen einfach nur den Druck erhöhen, dass man eben halt sagt, okay, wir ermitteln auch in die Richtung. Das darf halt nicht totgeschwiegen werden, sondern das muss eben halt dann auch in die Öffentlichkeit.
Dass die Mahnwache erst jetzt stattfindet, einen Monat nach dem Mord, hat Gründe. Nur nach und nach wurden die genaueren Umstände der Tat bekannt. Der islamistische Hintergrund zwei Wochen danach. Dass die beiden Opfer ein schwules Paar waren, wurde von den Ermittlungsbehörden bis heute nicht offiziell bestätigt.
Das Motiv der Tat zu erhellen, das ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Übrigen haben wir auch immer klar gesagt, als Staatsanwaltschaft äußern wir uns zur sexuellen Orientierung von Tatopfern nicht. Das ist also ganz klar nicht unsere Zuständigkeit und unsere Aufgabe. Insofern gibt es hier von mir dazu keine Angaben.
So der Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft Jürgen Schmidt bei einer Pressekonferenz vor zwei Wochen. Nicht zu sagen, dass die Opfer schwul waren, sei ein Zeichen schmerzhafter Ignoranz, beklagt der Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Justiz- und Sicherheitsbehörden machten so nicht heterosexuelle Gewaltopfer unsichtbar. Ähnlich äußerte sich bei der Mahnwache auch der FDP-Bundestagsabgeordnete Thomas Sattelberger.
Ich stehe hier, damit er keinen zweiten Tod stirbt, weil totgeschwiegen werden sollte, dass der Täter die Homosexualität angriff und den homosexuellen Thomas auslöschen wollte.
Inzwischen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Welche Rolle Hass auf Homosexuelle tatsächlich bei der Tat spielte, weiß nur der Täter. Dringend tatverdächtig ist ein 20-jähriger Syrer und mutmaßlicher Islamist. Doch der schweigt weiter. Die Bundesanwaltschaft spricht bisher nur von einem islamistischen Motiv. Eine damit zusammenhängende homofeindliche Einstellung würde selbstverständlich ebenfalls in den Ermittlungen berücksichtigt, heißt es auf Anfrage. Doch Homosexuellenfeindlichkeit als Tatmotiv vor Gericht zu beweisen, ist schwierig. Trotzdem müssen Polizei und Justiz offener kommunizieren, fordert Albrecht Pallas, der innenpolitische Sprecher der SPD im Sächsischen Landtag.
Da muss ich mit einer Transparenz vorgehen, die zwar die Ermittlungstaktik jetzt nicht behindert, die aber doch dieses Informationsbedürfnis befriedigt. Und das sehe ich ja nicht gegeben.
Er hat einen Fragenkatalog an das sächsische Innenministerium geschickt, um Details zu den Ermittlungen zu bekommen und mögliche Versäumnisse aufzuklären.
Es mehren sich ja die Informationen, dass der Bundesnachrichtendienst Informationen vorliegen hatte, die er nicht weitergegeben hat. Und selbstverständlich ist es die Frage, wie eine Staatsanwaltschaft, eine Generalstaatsanwaltschaft hier in Sachsen, aber eben auch der Generalbundesanwalt mit diesen Themen umgehen. Es ist nicht unüblich, das muss man sagen, dass bei komplizierteren Ermittlungsverfahren zunächst mal Details zurückgehalten werden. Auf der anderen Seite steht eben sozusagen die Stimmung in der Bevölkerung und das große Bedürfnis, einfach Informationen zu bekommen und wissen, woran man ist.
Ein deutlicheres Zeichen hätte sich auch SPD-Arbeitsminister Martin Dulich gewünscht. Er war der einzige Vertreter der Landesregierung bei der Mahnwache.
Das ist kein regionales Ereignis. Auch wenn es hier in Dresden passiert ist, ist das eine Sache, die ganz Deutschland angeht. Und deshalb erwarte ich eben auch, dass die Bundesregierung an dieser Stelle genauso Flagge zeigt, genauso sich bekennt und sich um diese Tat kümmert. Hier ist ein Mensch umgebracht worden aufgrund seiner Lebensweise. Und diese Lebensweise wollen wir verteidigen.
Auf der Bundesebene hat FDP-Chef Christian Lindner in einem Zeitungsbeitrag gefordert, homo- und transfeindliche Straftaten endlich gesondert in der polizeilichen Kriminalstatistik zu erfassen. Bisher tut das nur die Berliner Polizei. Auch die sächsische Landespolitik wird der Fall weiter beschäftigen. Die AfD hat für Mittwoch eine Aktuelle Stunde im Landtag beantragt.
Alexander Moritz berichtete aus Dresden. Kommunen in Deutschland sind schon seit längerem zum Teil hoch verschuldet. Und jetzt Ausfälle von Veranstaltungen, Bedarf an teurer Schutzausrüstung, mehr Leistungsbezieher. Die Corona-Pandemie drückt weiter auf ihre Schuldenlast. 11 der in Deutschland am höchsten verschuldeten Städte und Kreise liegen in Rheinland-Pfalz. Dort hat ein Aktionsbündnis nun eine Online-Petition gestartet, die die Landesregierung zu mehr Unterstützung der betroffenen Gemeinden auffordert. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann berichtet aus Pirmasens, wo die Petition heute vorgestellt wurde.
Im letzten Haushalt zwang die Kommunalaufsicht das hochverschuldete Pirmasens, die Grundsteuer zu erhöhen. Eine Maßnahme, um den weiteren Schuldenanstieg abzubremsen, aber hochproblematisch, findet Oberbürgermeister Markus Zwick, CDU.
In einer Stadt mit sehr geringen Mieten und mit hohen Leerständen wie in Pirmasens, weil wir gerade dabei sind, Investitionen in Gebäude wieder voranzutreiben. Und da kommt eine Erhöhung der Grundsteuer genau kontraproduktiv. Es gibt dazu auch eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Da hat man festgestellt, dass hochverschuldete Kommunen oft versuchen, über Gewerbe- oder Grundsteuererhöhungen ihre finanzielle Not zu lindern und damit genau das Gegenteil erreichen. Nämlich eine Abwärtsspirale, in dem beispielsweise Investitionen, Ansiedlungen von Unternehmen oder auch Sanierung von Gebäuden gehindert wird, indem Steuern erhöht werden.
Abwärtsspiralen solcher ohnehin von hohen Sozialausgaben gebeutelter Städte und Kreise will das überregionale und überparteiliche Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte verhindern und spannt bundesweit mehr als 70 Kommunen zusammen. Viele sind besonders stark vom Strukturwandel betroffen. In Bergbau- oder Stahlregionen wie dem Ruhrgebiet, im südwestpfälzischen Pirmasens mit der geschrumpften Schuhindustrie. Die Bürger spannt das Aktionsbündnis nun auch ein. Nach Nordrhein-Westfalen sind sie jetzt auch in Rheinland-Pfalz gefragt, eine Online-Petition zu unterzeichnen. Damit sollen sie Druck auf die Ampelkoalition von Malu Dreyer machen, die aufgelaufenen kommunalen Altschulden in Entschuldungsprogrammen abzutragen. Denn ausgerechnet NRW und Rheinland-Pfalz haben bislang keine solchen Programme vorgelegt. Anders als zum Beispiel Hessen oder das Saarland, das in einem Pakt gemeinsam mit den Kommunen Schulden über Jahrzehnte abträgt. Die aufgelaufenen Altschulden erdrücken die Kommunen. Wenn die Last zu hoch wird, schaltet sich die Kommunalaufsicht ein und zwingt sie zum Sparen an allem, was sie an sogenannten freiwilligen Aufgaben haben. Und das macht diejenigen mit besonders hohen Sozialausgaben unattraktiver als andere, die diese Lasten nicht haben. Markus Zwick, Oberbürgermeister von Pirmasens.
Wir können nicht gleichermaßen Sportförderung und ähnliche Dinge betreiben. Das Kulturthema machen wir sehr hochwertig hier, was die Inhalte betrifft. Aber auch dort fehlt Geld und es wird immer weniger. Wir müssen nämlich, um unsere Schulden zu dämpfen, genau in diesen Bereichen, die eine Stadt lebens- und liebenswert machen, immer weiter sparen. Das tun wir auch. Und deshalb ist es nicht die verschwenderische Haltung der Kommunen, sondern ganz im Gegenteil. Wir sparen schon überall, wo es nur geht. Aber wenn das noch weitere Einsparungen in diesen Bereichen mit sich bringt, dann bedeutet es einen Verlust an Gestaltungsfähigkeit von Kommunen. Die Städte verlieren ihre Lebenswürdigkeit.
Und Bürger verlieren ihr Heimatgefühl, befürchtet Zwick. Dann nämlich, wenn lokale Orchester, Bibliotheken und Schwimmbäder dicht machen, Beiträge und Gebühren steigen. Der Gestaltungsspielraum der gewählten Mandatsträger sinkt, auch ein Demokratieproblem. Ralf Lessmeister, Landrat von Kaiserslautern, CDU.
Gerade aus diesem Grund haben wir, weil die Basisdemokratie in diesem Bereich, auch in diesen Sphären gefährdet ist, ein Klageverfahren angestrengt. Denn wir waren der einzige Landkreis in ganz Rheinland-Pfalz, der zwangsverpflichtet wurde, seine Kreisumlage über die Aufsichtsbehörde zu erhöhen, entgegen einem einheitlichen parlamentarischen Beschluss in unserem Kreistag. Trifft natürlich insgesamt die jeweiligen kreisangehörigen Kommunen und die wiederum können dann nicht in dem Umfang in ihre Infrastruktur investieren, wie sie das gerne tun möchten. Und das wiederum trifft unmittelbar die Bürger.
Anke Petermann berichtete über eine Petition, die die Landesregierung in Rheinland-Pfalz auffordert, verschuldete Kommunen mehr zu unterstützen. Das war Deutschland heute. Gleich hören Sie in Campus und Karriere, wie Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und dem EU-Parlament die Austauschprogramme Erasmus und Horizon gefährden. Ich bin Malte Hennig. Danke fürs Zuhören.